Liebe Gemeinde, als Jesus Christus am Kreuz starb, da war er der einsamste Mensch auf der Welt. Es sind ja 7 Worte überliefert, 7 Worte, die der Herr am Kreuz sprach. Und eines dieser Worte drückt diese abgrundtiefe Einsamkeit aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Evangelisten berichten von diesem Ausruf Jesu in der Originalsprache. Eli, Eli, lema, sabachthani. Die Bibel sagt, schon vor der Schöpfung hat Jesus Christus in einer ewigen Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt. Und auch während der gut 30 Jahre auf dieser Erde, die der Herr Jesus hier tätig war, da lebte er in ständiger Verbindung mit dem Vater im Himmel. Er hat immer wieder sich zum Gebet zurückgezogen und er war aber auch sonst in jeder Minute gewissermaßen mit seinem Vater verbunden. Das betonen die Evangelisten immer wieder. Erst am Kreuz, in der Gluthitze des Karfreitags, irgendwann zwischen 9 und 15 Uhr, war Jesus Christus dann ganz allein seinen Peinigern ausgesetzt. Ganz allein. Die ganze größere Anhängerschar war weg, die Jünger waren weg, vor allem aber, er war von Gott verlassen. Gott von Gott verlassen, unfassbar. Und dennoch, obwohl Jesus am Kreuz diese tiefe, tiefe Einsamkeit durchmachte, hat er an jenem Karfreitag dennoch die gesamte Menschheit in dieses Drama mit hineingerissen. Es ist so, als ob Gott alle Welt um dieses Kreuz versammeln würde. Als ob Gott sagen würde, seht genau hin, da geht es auch um euch. An diesem Kreuz, da wird auch dein Fall verhandelt. Ob du das willst oder nicht, ob du das weißt oder nicht, es wird dein Fall verhandelt, dort an diesem Kreuz. Du hängst mit drin in der Sache und du kannst dich dem nicht mehr entziehen. Du kommst da nicht mehr raus. Aber wir versuchen es trotzdem. Bis heute ist fast die ganze Menschheit damit beschäftigt, so zu tun, als ob sie dieses Kreuz nichts anginge. Eine evangelische Politikerin sagte vor einiger Zeit, ich mag nicht diese düstere Atmosphäre der Karfreitagsgottesdienste. Ich weiß nicht, ob sie das hier bei uns auch gesagt hätte. Und eine Pastorin aus Oberursel sagte jüngst, über den Sühnetod Jesu könne man heute nicht mehr predigen. Wir vergessen das Kreuz, wir verharmlosen das Kreuz, wir verfremden das Kreuz zu einem allgemeinen Symbol der Menschlichkeit und Solidarität. Das ist ja noch ganz akzeptabel vielleicht. Oder wir verzieren das Kreuz zu einem kleinen Schmuckstück. Das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt. Diese Ausweichmanöver sind nicht neu. Sie begannen bereits am allerersten Karfreitag. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten jetzt einen Mann, eine Person herausziehen gewissermaßen, die sich mit Händen und Füßen wehrte. Man kann richtig zugucken, wie diese Person sich wehrte, in dieses Geschehen mit hineingezogen zu werden. Und die doch von Minute zu Minute immer tiefer da rein verstrickt wurde. Kommt einem vor wie ein Fisch, der am Angelhaken hängt und strampelt und sich losmachen will und nur immer, immer tiefer drin hängt und festhängt. In diesen spannungsgeladenen Stunden, da hat der Mann unter anderem 3 auffällige Sätze gesagt. Die sind alle berühmt geworden. Die sind teilweise heute noch Sprichworte im Volksmund verwendet. Und sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind allesamt Ausweichmanöver. Und das ist unser Thema heute Morgen. Ausweichmanöver am Karfreitag. Und ich frage mich, sind diese Sätze vielleicht deshalb so berühmt geworden? Weil sie ganz tief im Herzen jedes Menschen drinstecken. Sie haben diese 3 Sätze vor sich auf ihrem Gottesdienstzettel. Der erste Satz von Pilatus aus Johannes 18, Vers 38 ist eine Frage. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Der zweite Satz ist ein Ausruf. Seht, welch ein Mensch, sagt er über Jesus. Und der dritte Satz ist eine Beteuerung. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Oder wie er es wörtlich sagt, ich bin unschuldig an seinem Blut, sehet ihr zu. Und er nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk. als er das sagt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Drei Sätze. Wenn wir diese drei Sätze verstehen wollen, dann müssen wir zunächst mal miteinander fragen, wer ist dieser Mann eigentlich? Wer ist dieser Mann, der jeden Sonntag, wenn die Christenheit in der ganzen Welt zusammenkommt, namentlich festgemacht wird im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus? Sonntag für Sonntag in Tausenden von Gottesdiensten wird dieser Mann gewissermaßen festgemacht und wird nochmal daran erinnert, an das, was er mit Jesus Christus gemacht hat. Gelitten unter Pontius Pilatus. Was wissen wir? Was wissen wir über Pontius Pilatus? Als Quellen haben wir die Bibel, vornehmlich Matthäus 27, Lukas 23 und Johannes 18 und 19. Dann haben wir zwei weitere Geschichtsschreiber aus jener Zeit, die etwas über ihn sagen, nämlich Josephus und Philo. Und wenn man all dies zusammennimmt, dann sieht man, Pilatus war Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Er war Statthalter der Provinz Judäa. Er wirkte dort von 26 nach Christus bis 36 nach Christus, also seine Regierungszeit fiel genau in die Phase des öffentlichen Wirkens von Jesus. Er war berufen von Kaiser Tiberius und er war bekannt als ein schwieriger Charakter. Dafür war Pilatus bekannt. Also Philo schreibt über ihn, Zitat, Pilatus' Charakter war unbeugsam und hart. Zu seiner Zeit herrschten in Juda Bestechung, Gewalttaten, Räubereien, Bedrückung und unerträgliche Grausamkeit. Das sagt Philo über den Pontius Pilatus. Und er zitiert dann Agrippa den Ersten, zwar eine Art Kollege, auch so ein Provinzfürst aus jener Zeit. Und Agrippa der Erste hat gesagt, Pilatus war unflexibel, eigensinnig, skrupellos und unfähig, sich in die Situation der Juden hineinzudenken. Obwohl er ja eigentlich die Situation dort befrieden sollte. Aber er war unfähig, sich in ihre Situation hineinzudenken. Das sagen auch die außerbiblischen Quellen über diesen Mann. Und wie seine Vorgänger residierte er in Caesarea am Meer, also am Mittelmeer. Sie müssen sich das so vorstellen, Caesarea hatte damals so um die 50.000 Einwohner, war das Hauptquartier der römischen Legionen in jener Zeit. Und man hat 1956 eine Sensationsmeldung dort ausgerufen. Man hat nämlich bei Ausgrabungen gewissermaßen das Türschild zu seiner Residenz gefunden. So interessant. 1956 eine Ausgrabung, da stand drauf Pontius Pilatus Präfectus Judäa. Also Pontius Pilatus, der Präfekt von Judäa. Das hat man gefunden aus jener Zeit. Also nochmal ein Beleg für die historische Zuverlässigkeit der Berichte über Pontius Pilatus. Während der großen Feste allerdings kam Pilatus dann mit seinen Truppen aus Caesarea nach Jerusalem rein, um dort Präsenz zu zeigen, um für Ordnung zu sorgen, um zu sagen, Leute, werdet nicht zu selbstständig. Die römische Besatzungsmacht hat euch im Blick, sie passt auf. Und er hatte dort drei verschiedene Möglichkeiten, wo er wohnen konnte, in der Burg Antonia oder im Herodespalast oder im Hasmonea-Palast. Also den Römern standen dort alle Möglichkeiten offen. Halten Sie jetzt also fest, Pilatus war kein ganz Großer, er war ein Regionalgouverneur und doch hat er Geschichte gemacht, weil er in der entscheidenden Stunde der Weltgeschichte plötzlich ins Rampenlicht gerückt wird. Eigentlich nur für ein paar Stunden. Das ist seine Zeit. Das ist seine Stunde. Das alles geschieht nicht freiwillig. An jenem Morgen, als einige religiöse Führer der Juden dort im Präterium erscheinen, sie haben einen Gefangenen bei sich und sie haben eine lange Nacht hinter sich. Da hat das oberste jüdische Gericht, der Sanhedrin, Jesus einen Prozess gemacht in einer Nacht- und Nebelaktion. Es war von A bis Z ein Unrechtsprozess, es war ein Justizskandal. Alles war nur darauf ausgerichtet, Jesus so schnell wie möglich und so grausam wie möglich und so öffentlichkeitswirksam wie möglich loszuwerden. Ihn fertig zu machen, ihn zu diskreditieren, das letzte bisschen Vertrauen und Autorität zu zerstören. Das war das Ziel. Und deshalb braucht die jüdische Behörde nun Amtshilfe vom römischen Statthalter. Denn nur der hatte das Recht, ein ordnungsgemäßes Todesurteil zu fällen. Und vor allem nur der hatte das Recht, das grausamste Todesurteil zu vollstrecken bzw. zu fällen, nämlich die Kreuzigung. Steinigung hätten die Juden möglicherweise mit einigen zugedrückten juristischen Augen noch selber durchgekriegt, aber Kreuzigung, das mussten die Römer beschließen. Und so wird aus dem jüdischen Religionsprozess nun ein römischer Zivilprozess, in dem man Jesus vorwirft, er sei ein Aufrührer gewesen, denn das war ja greifbar für die Römer. Aufruhr, da waren sie sensibel. Und früh am Morgen, wahrscheinlich so gegen 6 Uhr, werden sie bei Pilatus vorstellig. In Johannes 18, Vers 28 kann man das nachlesen. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium, also dort, wo Pilatus an jenem Morgen Gericht hielt. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, die jüdischen Führer, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen können. Also sie durften nicht rein in das Haus, weil sie sonst unrein gewesen wären zur Feier des Passahmahls am selben Abend, am Freitagabend. Und daraus ergibt sich nun diese ganz besondere Dynamik, die wir gleich sehen werden. Es war höchste Eile geboten. Schließlich hatte die Passahfeier begonnen und heute Abend um 6 Uhr würde der Sabbat anfangen. Und bis dahin musste der Leichnam von Jesus im Grab sein. Das war gewissermaßen ihre Deadline, wie wir sagen würden. Bis dahin musste die Sache über die Bühne gebracht werden. Denn sonst müsste man den ganzen Sabbat über warten und dann wüsste man nicht, wie die Volksstimmung sich weiterentwickeln würde. Es wären viele Unbekannten und viele Unsicherheiten dabei. Also jetzt musste es schnell gehen. Und wir wissen ziemlich genau, was da passiert ist. Das können Sie nachlesen, Matthäus 27, Markus 15, Lukas 23 und wie gesagt Johannes 18 und 19. Und aus alledem sehen Sie eins. Pilatus will diesen Prozess nicht. Er will ihn um keinen Preis. Er tut alles, um ihn irgendwie zu verhindern. Das ist hochinteressant. Er will sich raushalten. Er probiert alle möglichen Ausweichmanöver, um nicht über Jesus entscheiden zu müssen. Ausweichmanöver am Karfreitag. Er will keinen Ärger. Und je länger er sich mit dem Fall befasst, umso klarer sieht er, dass Jesus unschuldig ist. Das wird ihm schon sehr schnell sehr klar. Also etwa Johannes 18, Vers 38 wird es sehr, sehr deutlich gesagt. Und als er es gesagt hatte, ging er wieder hinaus und spricht zu den Juden, ich finde keine Schuld an ihm. Und nochmal in Johannes 19, Vers 4, seht, ich führe ihn heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Das ist ein eindeutiges Urteil. Und wenn Sie Johannes 18 und 19 lesen, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu heute Morgen, aber dann können Sie 7 Versuche des Pilatus dort finden, wie er sich bemüht, den Tod Jesu abzuwenden. 7-mal. Er versucht es mit dieser Amnestieregelung. Einer wird ja freigegeben, immer zum Passafest und sagt dann nehmt doch den Jesus gewissermaßen als den Amnestierten. Und da schreien sie, nein, wir wollen nicht, wir wollen Barabbas. Und dann versucht er es ja mit diesem Auspeitschen, um den Volkszorn zu dämpfen. Er lässt Jesus dort geißeln, auspeitschen und hofft, dann ist ihr Mütchen gekühlt und dann werden sie endlich Ruhe geben, wenn das geschehen ist. Und das funktioniert auch nicht. Und so versucht er eins ums andere. Er versucht, eine Ehrenerklärung für Jesus abzugeben und sagt, ich habe mit ihm gesprochen, ich finde keine Schuld an ihm, das zieht erst recht nicht. Man hat viel diskutiert, warum dieser brutale, skrupellose Pilatus, dem sonst ein Menschenleben nicht viel wert war, warum er in dieser Situation sich so abmüht. Vielleicht war er beeindruckt von der Begegnung mit Jesus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand Jesus begegnet ist und davon nicht irgendwie zutiefst beeindruckt sein musste. Und wahrscheinlich ahnt er auch die schwierigen Verwicklungen, die jetzt noch auf ihn zukommen. Auf jeden Fall hat Pilatus das Motiv der Gegner Jesu sehr schnell durchschaut. Die Anklagen waren offensichtlich falsch. Jesus, ein Aufrührer, das konnte nicht sein. Jesus hatte doch gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus hatte gesagt, sie sollen Steuern zahlen, was angemessen wäre. Also so würde ein Aufrührer niemals reden. Und Pilatus wusste, wenn Jesus wirklich ein Aufrührer gewesen wäre, dann hätten die hohen Priester sehr viel lieber mit ihm kooperiert. Natürlich, sie haben nach außen hin immer versucht, die Machtbalance mit den Römern sorgsam auszutarieren. Sie waren sehr taktisch. Aber im Letzten haben sie die Römer auch gehasst. Und Pilatus sieht sehr schnell, das Motiv, das diese jüdischen Führer letztlich treibt gegen Jesus, ist Neid. Das steht in Matthäus 27, Vers 18. Er merkte, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Das war so der tiefste Beweggrund, der sie antrieb. Jesus war populär und beliebt. Jesus konnte heilen. Jesus hatte ein ganz anderes Vertrauen beim Volk. Jesus entlarvte ihre Heuchelei. Jesus erschütterte ihre Autorität. Und das alles konnten sie schlichtweg nicht ertragen. Und Pilatus weiß, dass sie im Grunde genommen ihn, den Pilatus, instrumentalisieren wollen. Sie wollen den Pilatus benutzen, um Jesus fertig zu machen durch sein römisches Todesurteil. Das ist ihr eigentliches Ziel. Und das durchschaut Pilatus. Sie treiben ihn in die Enge draußen. Die Volksmenge wird immer größer. Die Führer dürfen ja nicht rein wegen des Passafestes, um sich nicht zu verunreinigen. Und drinnen sitzt Jesus. Und Pilatus pendelt nun hin und her. Er versucht Zeit zu gewinnen. Lesen Sie das mal in Johannes 18 und 19. Wie zerrissen der Pilatus ist. Und wie ruhig und souverän Jesus in dieser Situation ihm gegenübersteht. Es ist sehr bewegend. Und dann fragt er ihn, bist du ein König? Bist du ein König? Das sagen sie doch. Und Jesus sagt, ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, dann würden meine Truppen schon kämpfen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt Pilatus ja wieder, aber was für ein König bist du denn dann? Worin besteht denn dann dein Reich? Was willst du eigentlich? Und Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Dass ich die Wahrheit bezeugen soll, die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über euch Menschen, die Wahrheit darüber, was Gott will, die Wahrheit darüber, wie Gott zu euch kommt, wie man zu Gott kommt, was der Sinn des Lebens ist, welche Gebote für das Zusammenleben der Menschen entscheidend sind. Ich offenbare euch, was Gott will. Dazu bin ich gekommen, sagt Jesus. Ich bin der letzte Maßstab. An mir muss sich alles messen lassen. Dazu bin ich gekommen. Ich bin gekommen in die Welt, um die Wahrheit zu bezeugen. Und dann fügt Jesus diesen Satz hinzu, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ein ganz eigenartiger Satz. Jesus sagt im Grunde genommen, ich allein sage die Wahrheit. Aber nur wer aus der Wahrheit ist, der versteht mich auch. Nur der hört meine Stimme. Wer aus der Wahrheit ist, was heißt das? Die letzte Wahrheit, die kann ich nicht neutral am grünen Tisch herausfinden. Dadurch, dass ich ein paar Spekulationen anstelle und ein paar Schlussfolgerungen ziehe. Natürlich, der Verstand ist wichtig, der Verstand gehört dazu. Aber der Verstand allein reicht niemals aus, um den lebendigen Gott zu erfassen. Niemals. Ich muss bereit sein, mich mit meinem Verstand und mit meiner ganzen Existenz auf ein persönliches Experiment einzulassen. Ich muss bereit sein, mich der Wahrheit zu stellen, sagt Jesus. Das muss ich. Und das ist nicht ein blinder Sprung, irgend so eine religiöse Erfahrung, Augen zu und irgendwas geglaubt. Sondern das ist ein begründetes Vertrauen. Das ist Glaube, begründetes Vertrauen. Pilatus hatte viel von Jesus erfahren können, viel von seiner Macht und Autorität und Vollmacht sehen können. Und dann kommt es darauf an, dass ich es wage, mit meiner Existenz, mich diesem Christus anzuvertrauen, sehenden Auges. Und dann werde ich ihn mehr und mehr verstehen. Und so wie Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme in Johannes 10, so sagt er jetzt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das heißt, wer mir vertrauen will, wer bereit ist, sein persönliches Leben in eine persönliche Verbindung mit mir zu bringen, der wird verstehen. Nur wer bereit ist, Jesus zu gehorchen, nur der wird auch Jesus Christus verstehen können. Nur wer sich vertrauensvoll an ihn wendet, der wird seine Wahrheit finden. Man kann Jesus nicht allein durch angestrengtes Nachdenken finden, sondern nur durch persönliche Hingabe. Und verstehen Sie, merken Sie, wie Jesus den Paulus hier lockt, wie er ihn einlädt. Er sagt, Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist eine unvorstellbar große Einladung an diesen Mann. An diesem Vormittag, Sie müssen sich das vorstellen, ist Pilatus wirklich an der Quelle. An diesem Vormittag steht Pontius Pilatus dem lebendigen Gott Aug in Auge gegenüber. Jetzt hat er die Chance. Jetzt hat er die Chance nachzufragen. Jetzt hat er die Chance dran zu bleiben. Sie müssen wissen, wo immer Jesus Christus ein ernsthaftes Interesse bei einem Menschen sah, da hat er diesem Menschen eine Chance gegeben. Da hat er sich ihm geöffnet. Und in der Situation ist es so, wie es einem manchmal bei manchen Interviews geht. Da würde man den Journalisten am liebsten sagen, nun frag doch nach. Jetzt an dem Punkt, jetzt stell ihn doch den Politiker. Jetzt stell ihn doch den Wissenschaftler. Jetzt muss doch das und das die nächste Frage sein. Und oft ist es so, es kommt einfach nicht. Dann lässt er sich schnell ablenken und auf den nächsten Punkt gehen. Geht mir ganz oft, wenn ich solche Interviews sehe, dass ich mich wundere, dass die Leute nicht nachfragen, wenn es spannend wird. Und das ist genau der Fehler, den Pilatus hier macht. Er fragt nicht nach. Er hat jetzt sozusagen alles auf dem silbernen Tablett vor sich. Er könnte sein Leben nochmal ganz von vorn beginnen. Er könnte endlich rauskommen aus seinen ganzen Zweifeleien, aus seiner engstirnigen Karrieresucht, aus seiner Angst, mit der er um seine eigene Position immer fürchtete und die dann in so viel Grausamkeit umschlug. Aber er lässt nicht diese Möglichkeit wirklich als eine Möglichkeit zu. Er lässt sich nicht darauf ein. Das ist traurig. Und stattdessen flüchtet er in diesen Satz, was ist Wahrheit? Das ist das erste Ausweichmanöver. Und diesen Satz, den haben wir schon oft gehört. Ich nenne das ist das intellektuelle Ausweichmanöver. Eigentlich das pseudo-intellektuelle, das scheinintellektuelle Ausweichmanöver. Was ist schon Wahrheit? Nun gut, ich gebe zu, wir hören nicht den Tonfall, in dem er das fragt. Vielleicht fragt er ja nachdenklich, was ist Wahrheit? Vielleicht fragt er spöttisch, boah, was ist Wahrheit? Wahrheit, ich bitte dich, Jesus. So viele haben schon versucht, die Wahrheit zu sagen. Oder vielleicht fragt er das ärgerlich, was ist hier Wahrheit? Darum geht's doch gar nicht. Das hören wir nicht. Wir hören den Tonfall seiner Frage nicht. Aber wir sehen das Ausweichmanöver. Denn mit diesem Ausruf bricht Pilatus das Gespräch ab. Das kann man richtig sehen in Johannes 18, 38. Er fragt schlichtweg nicht weiter nach. Und man hat den Eindruck, er will es gar nicht so genau wissen. Wie manches Glaubensgespräch wird abgebogen, wenn man am Punkt ist, jetzt müssten die Weichen gestellt werden, jetzt müssten die Entscheidungen fallen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass der eine oder andere es so genau auch nun gar nicht wieder wissen will. Denn je genauer ich es wissen würde, umso weniger könnte ich mich ja dem Anspruch Jesu entziehen. Was ist Wahrheit, sagt Pilatus. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, wer mir vertraut. Und Pilatus weicht aus, er zieht sich zurück auf eine rhetorische Frage. Vielleicht will er eine philosophische Spekulation. Man kann ja einiges dazu in der damaligen historischen und philosophischen Tradition auch finden. Wie oft ist dieser Satz seitdem gesagt worden? Was ist schon Wahrheit? Ja? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist alles Meinungssache. Es ist alles eine Frage der Auslegung. Und wir Postmodernen kennen sowieso keine Wahrheit mehr. Wenn einer behauptet, das ist die objektive Wahrheit, dann sagt man, das ist Quatsch, das ist deine Wahrheit. Du kannst sagen, ja, das ist meine Überzeugung und für mich ist das die Wahrheit. Das ist okay und das ist schön, wenn es dir hilft. Aber du kannst dich nicht hinstellen und sagen, das ist die Wahrheit. Wo kämen wir dahin? Unverschämt, das ist diskriminierend gegenüber denen, die etwas anderes behaupten. Es gibt keine Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ich lasse mich nicht festlegen, heißt das. Wahrheit ist nur subjektiv. Du magst es so empfinden und wenn es dir hilft, okay, aber es ist alles nur subjektiv. Und über allem waltet das eherne Gesetz des Pluralismus. So, das ist das erste Ausweichmanöver, dieses scheinbar intellektuelle Ausweichmanöver. Und dieser Satz von Pilatus ist bis heute ein ganz beliebtes Mittel geblieben für Menschen, die nicht verbindlich auf die Seite von Jesus treten wollen. Ich meine hier nicht die aufrichtigen Zweifler. Ich meine nicht diejenigen, die sagen, ich will die Wahrheit rausfinden. Ich will mein Leben auf ein festes Fundament stellen. Ich suche das. Ich will es wirklich, aber ich finde es einfach nicht. Bei solchen Leuten ist immer noch sehr viel Hoffnung. Aber bei Pilatus ist das anders. Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Pilatus will die Wahrheit gar nicht finden. Pilatus will überhaupt nicht als Möglichkeit betrachten, dass es Wahrheit geben könnte. Denn diese Wahrheit würde ihn verpflichten. Und wohlgemerkt, er stellt sich nicht gegen Jesus. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Er versucht sogar, das Todesurteil zu verhindern. Er stellt sich nicht gegen Jesus. Das wollen wir hier mal deutlich festhalten. Der Ruf des Pilatus ist manchmal wahrscheinlich noch schlechter, als wirklich gerechtfertigt wäre. Und nach diesem Gesprächsgang tritt er dann raus an die Öffentlichkeit und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. So. Und er kämpft um die Freilassung für Jesus. Und er gibt sich wirklich alle erdenkliche Mühe mit der Amnestieregelung. Und sie sagen, nein, wir wollen Barabbas. Und dann mit diesem faulen Kompromiss, dass er Jesus auspeitschen lässt und das hilft auch nicht. Und er bringt, und das ist das Schlimme, er bringt diesen Hexenkessel draußen vor dem Prätorium, er bringt den einfach nicht zur Ruhe. Er kriegt den einfach nicht ruhig dort, diesen Hexenkessel. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Und mittlerweile kommen einige römische Soldaten in den Palast. Das sieht man am Anfang von Johannes 19. Sie dringen zu Jesus vor, sie setzen ihm die Dornkrone auf, sie ziehen ihm den Purpurmantel an, das ist alles, um ihn zu verhöhnen. Sie schlagen ihn. Und da bekommt Pilatus eine neue Idee, nämlich Johannes 19, Vers 4. Da ging er wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr kennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Das ist der zweite Satz. Seht, welch ein Mensch. Sie müssen sich das so vorstellen. Da lässt der Pilatus diesen gedemütigten, verkleideten, lächerlichen, verprügelten Jesus nach draußen führen. Und er stellt ihn dort vor die Masse hin. Und dann sagt er wörtlich, sehet, welch ein Mensch. Sehet der Mensch. So als wollte er sagen, Leute, ihr könnt doch nicht behaupten, dass dieser harmlose, mit der Dornkrone geschmückte, verkleidete, kaputte Typ, der dort steht. Ihr könnt doch wohl nicht glauben, dass das ein Aufrührer sein soll. Sehet, welch ein Mensch. Das ist das zweite Ausweichmanöver des Pilatus zugunsten von Jesus. Und ich nenne es das wohlwollende Ausweichmanöver. Das Wohlwollende. Er will Jesus als harmlosen Menschen durchgehen lassen, um ihn vor dem Galgen zu retten. Das ist eigentlich das Ziel. Seht, welch ein Mensch, ist doch nur ein Mensch. Und vordergründig will er Jesus helfen, aber in Wahrheit beleidigt er Jesus natürlich. Er sagt zu dem Gottessohn, der sei nur ein Mensch. Und schauen Sie mal, wie viel tausendmal ist seitdem dieser Satz über Jesus gesagt und geschrieben worden? Wie viele hunderttausendmal? Seht, welch ein Mensch. Und zwar in den unterschiedlichsten Tonlagen wieder. Einige haben das abwehrend gesagt. Seht, es ist doch nur ein Mensch. Habt euch nicht so mit diesem Jesus. Er ist nicht der Messias. Er ist nicht der Sohn Gottes. Es ist doch nur ein Mensch. Oder auch bewundernd. Seht, welch ein Mensch. Und daraus ist ja dann dieses, in Anlehnung an diesen Vers hier, Ecce Homo geworden. Seht den Menschen, Ecce Homo. Seht, was für ein Prachtexemplar von Mensch. Welch moralisches Vorbild. Welch souveräne ethische Erscheinung. Seht, welch ein Mensch, Ecce Homo. Wie viel tausendmal ist dieser Satz ein Schlag ins Gesicht von Jesus? Wie viel tausendmal hat dieser Satz dazu gedient, Jesus seiner göttlichen Würde zu berauben? Wie viel tausendmal, um ihn zu verharmlosen? Wie viel tausendmal wurde dieser Satz gesprochen, um dem Gekreuzigten und Auferstandenen die Anbetung als Sohn Gottes zu verweigern? Wissen Sie, wenn wir mit unseren Zeitgenossen sprechen, viele wären durchaus bereit, allgemein an Gott zu glauben. Die Hürde ist für viele Menschen wohl gar nicht so sehr hoch. Und viele sind durchaus bereit zu akzeptieren, dass die Bergpredigt, obwohl sie da meistens nur einige Versatzstücke draus kennen, doch sehr interessant sei in ihrem ethischen Grundgehalt. Und sehr viele Menschen sind auch bereit, Jesus als Ausnahmeerscheinung zu würdigen, als Vorbild, als geistigen Führer. Das ist alles noch irgendwie akzeptabel und denkbar. Aber es steht alles unter der Überschrift dieses Satzes von Pilatus. Seht, welch ein Mensch. Und sie sind nicht bereit, so viele ihn als den Sohn Gottes anzubeten. Für Pilatus war das nur ein Schachzug unter vielen, nur ein Ausweichmanöver, aber auch damit kommt er nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus aus dieser Ecke, in die ihn die Volksmenge immer mehr treibt. Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Die Menge wird größer, der Mob wird lauter. Und der Entscheidungsspielraum für Pilatus wird immer kleiner. Und jetzt muss er sich entscheiden. Jetzt muss er sich entscheiden. Entweder er wird Jesus wieder besseres Wissen zum Tode verurteilen. Die Möglichkeit hat er. Und es ist jetzt völlig klar, wenn er das tut, es wird gegen seine Überzeugung und gegen besseres Wissen geschehen. Das ist die eine Möglichkeit. Er muss sich die Hände schmutzig machen. Oder, das ist die andere Möglichkeit, er muss seinen Posten und seine Karriere riskieren. Denn die jüdische Führung, das müssen wir wissen, hatte sich schon mehrfach beim Kaiser in Rom über diesen Pilatus beschwert. Also seine Stellung dort war politisch schon ziemlich angekratzt, schon etwas brüchig zu der Zeit. Und er wusste, wenn ich mir jetzt die jüdische Führung zum Feind mache, dann gehen sie wieder nach Rom und dann wird mir der Kaiser sagen, also lieber Pilatus, ich habe sie nicht nach Judäa geschickt, um ständig Unruhe und Revolte zu provozieren. Ich habe sie dahin geschickt, um endlich die Region zu befrieden. Das ist ihr Auftrag. Und wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann sind sie dort der falsche Mann am Platz. Das ist die Situation. Verstehen Sie? Und so ist der Pilatus hin und her gerissen und er weiß nicht, was er tun soll. Und dann kommt noch was dazu. Matthäus berichtet darüber. Dann kriegt er mitten hinein in diese dramatischen Verwicklungen einen Brief von seiner Frau. Wird ihm möglicherweise auf einem silbernen Teller dort gebracht und er macht den auf und dann steht drauf, tu diesem Mann nichts an. Ich habe heute Nacht im Traum schwerste Dinge seinetwegen erfahren. Die hat so eine Ahnung gehabt, dass ihr Mann sich endgültig ins Unglück hineinreitet, wenn er diesem Jesus etwas tut. Das kommt nun auch noch dazu, diese zusätzliche Warnung seiner Frau. Und gleichzeitig hängt seine Karriere am seidenen Faden. Und wir wissen, wie wichtig dem Pilatus seine Karriere war, die er sich nun so mühsam zusammengebaut hatte dort. Und da ziehen die hohen Priester den entscheidenden Trumpf. Sie rufen ihm nämlich zu, in Johannes 19, Vers 12, lässt du diesen frei, so bist du nicht des Kaisers Freund. Und wir müssen wissen, Kaisers Freund, das war ein Titel, Amicus Caesaris. Das war ein offizieller Titel. Das heißt, ein Begünstigter, ein Vertrauter, ein in das Amt gesetzter durch die Autorität des Kaisers. Und sie sagen, sie drohen jetzt mit der Kaiserkarte. Sie sagen, wenn das hier nicht nach unseren Vorstellungen läuft, dann hast du in Rom für immer vergeigt. Das ist diese Drohung. Und jetzt haben sie, was sie wollen. Jetzt wird er schwach, jetzt gibt er nach, jetzt lenkt er ein. Und Pilatus ist ein weiteres Beispiel dafür, wer Gottes Wahrheit ablehnt und wer Gottes Sohn nicht anerkennt, der wird zum Spielball von Menschen. Weil Pilatus nicht im Letzten für die Wahrheit eintritt, weil er nicht bereit ist, sein Leben auf diese eine Karte zu setzen. Darum können letztlich die Menschen mit ihm machen, was sie wollen. Sie können ihn bei seiner Ehre packen, bei seinen Karriereproblemen, bei seiner Menschenfurcht und schon knickt er ein. Und er spricht das Todesurteil, von dem er genau weiß, dass es ein juristischer Skandal ist. Und hier entscheidet er darüber, dass dann jahrtausende lang sein Name eben in diesem Zusammenhang erscheinen wird, in dem er erscheint. Sein Gewissen rebelliert noch, sein Gewissen meldet sich noch. Dieser Pilatus ist noch nicht ganz gewissenlos in diesen Situationen. Aber Pilatus wäre nicht Pilatus, wenn er nicht nur ein letztes Ausweichmanöver versuchte, ein letztes verzweifeltes Ausweichmanöver. Wie sieht das aus? Er lässt sich eine Waschschüssel bringen. Dort auf diesem Platz vor dem Prätorium. Und wir können uns vorstellen, wie es ganz still wird. Und wie er etwas pathetisch seine Hände in diese Schüssel taucht. Möglicherweise hat es ein bisschen geplätschert. Und dann sagt er diesen Satz sinngemäß, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und ironischerweise ist das ein jüdischer Brauch, dessen er sich dort bedient. Es war nämlich so, wenn irgendwo im Lande ein Ermordeter aufgefunden wurde, dann kamen in der Regel die Ältesten der nächstgelegenen Ortschaften zusammen und sie wuschen über diesem Toten in einer Schüssel ihre Hände und erklärten damit, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Das war ein jüdischer Brauch, den sich jetzt der Pilatus zunutze machen will. Und so praktiziert er es doch. Damit will er sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe mit dem Tod von Jesus nichts mehr zu tun. Das ist jetzt eure Sache. Ich bin nicht dafür. Es ist eure Sache. Und das ist das letzte Mal, dass Pilatus ausweicht. Und dieses dritte Ausweichmanöver nach dem intellektuellen und dem wohlwollenden Ausweichmanöver nenne ich das naive Ausweichmanöver. Denn ich habe lange überlegt, welcher Begriff passt hier am besten. Aber es ist so naiv, dass er denkt, er hätte persönlich nichts damit zu tun, als ob das jetzt nur noch die anderen anginge. Das ist der pure Selbstbetrug. Denn er kann sich nicht mehr rausziehen aus seiner Verantwortung. Pilatus unterschreibt das Todesurteil. Pilatus ist der juristisch zuständige Oberbefehlshaber. Eine Schüssel Wasser, ein pathetischer Spruch, damit kommt er nicht mehr raus aus dieser Zwickmühle. Und Pilatus kann sich das tausendmal einreden. Ich habe nichts damit zu tun, es ist jetzt eure Sache. Dadurch, dass er sich das tausendmal einredet, wird es nicht einmal wahrer. Und es geht ja gar nicht um Pilatus, es geht um uns. Es ist lange her, ja, es ist weit entfernt und heute sagen es auch viele und denken es so, ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Ich war nicht dabei bei den Henkern, ich war nicht dabei bei denen, die gegrölt haben, ich gehörte nicht zur jüdischen Führungsschicht. Es ist so lange her, ich bin diesem Jesus nichts schuldig. Ich kann das lesen aus einer gewissen historischen Distanz heraus und kann das ganz interessant finden, aber es geht mich nicht mehr so direkt an. Ich kann darüber durchaus hinweghören. Es trifft auf mich nicht zu. Und auch dieses Ausweichmanöver ist eine Selbsttäuschung. Denn die Bibel macht uns sehr deutlich, dass es im Prozess gegen Jesus keine Zuschauer gibt. Es gibt Mitläufer, aber es gibt keine Zuschauer. Wir sind alle beteiligt. Denn wir haben alle die Sünde aufgehäuft, für die der Herr Jesus stirbt. Es kann sich keiner von uns rausreden. Keiner von uns steht so vor dem lebendigen Gott da, wie es dem heiligen, lebendigen Gott angemessen wäre. Jeder von uns hat genug Dreck am Stecken, genug Unglauben, genug Ignoranz gegenüber Gott, genug Gleichgültigkeit, genug Verstöße gegen die 10 Gebote. Jeder von uns hat wahrlich genug Dreck am Stecken und wir können uns nicht rausreden. Keiner. Vor einiger Zeit, da las ich von einer Polizeimeldung, das war in Hannover passiert, da war ohne Führerschein ein Betrunkener mit einem gestohlenen Auto durch Rickling gerast Und da war er zu allem Unglück auch noch von der Polizei geblitzt worden, überhöhte Geschwindigkeit, aber er ist abgehauen, kommt also noch Fahrerflucht dazu. Es stellte sich heraus, das Auto hatte keinen Versicherungsschutz und das Kennzeichen war gefälscht. Also da kam nun wirklich alles zusammen. Ja, Führer, kein Führerschein, betrunken, gestohlen, überhöhte Geschwindigkeit, Fahrerflucht, kein Versicherungsschein, gefälschtes Kennzeichen. So, das Ganze kam dann raus und nun stellen Sie sich vor, in der Gerichtsverhandlung würde dieser Mann aufstehen und würde dort vor den lauschenden Leuten sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Die Leute würden schallend lachen. Die würden in ein riesiges Gelächter ausbrechen, weil die Sache einfach so offensichtlich ist. Aber so machen wir es mit Gott. Wir stehen meterhoch im Schlamm. Wenn wir uns mal nur ernsthaft überprüfen würden an dem Gebot, mit dem Jesus alle anderen Gebote zusammengefasst hat, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Nehmen wir doch nur mal dieses Doppelgebot als Spiegel. Ich glaube, da fällt uns schon genug ein. Wir stehen meterhoch im Schlamassel. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die behaupten, es ist alles okay, für mich muss keiner sterben, ich brauche keine Gnade Gottes. Was für ein lächerlicher Irrtum. Wir sind alle beteiligt. Dein Ausleger hat das so beschrieben. Er hat gesagt, wir sind alle beteiligt als Glieder des Volkes, das ihn ausstört. Denkt einmal an all die Tage, wo wir uns Gott entzogen haben, wo wir ihn nicht bei uns brauchen konnten. Da haben wir im Grunde genommen mitgerufen, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und wir sind alle beteiligt als Mörder Jesu. Wegen der Sünden aller Menschen geht Jesus ans Kreuz. Und das heißt, jeder hat bei der Kreuzigung Jesu seine Hammerschläge beigetragen. Jeder Unglaube ein Hammerschlag. Jeder Streit ein Hammerschlag. Jede Übertretung von Gottes Gebot. Jede Lieblosigkeit ein Hammerschlag. Jede Lüge ein Hammerschlag. Oh, wir haben tüchtig mitgehämmert, dass Jesus von neuem immer und immer fester angenagelt wurde. Denn der heilige Gott kann unsere Schuld nicht einfach stehen lassen, weil er heilig ist, weil er Gott ist. Wir sind alle beteiligt, wir sind alle beteiligt. Und genauso wenig wie Pilatus sich reinwaschen konnte, können wir uns reinwaschen. Wir können uns nicht selber freisprechen. Wir können unsere Verantwortung am Tod von Jesus abstreiten, aber wir können sie nie und nimmer abstreifen. Wir kommen nicht davon los. Das ist unsere Lage. Und so lässt sich die ganze Welt am Ende in zwei Gruppen einteilen. Die einen sind die, die das zugeben. Die sagen, ja, es ist wahr, auch für mich, wie wir gesungen haben, auch für mich hast du das Kreuz getragen, auch für mich bist du dort so grausam und schmerzvoll gestorben, auch meine Schuld hast du getragen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, das sind die Menschen, die das abstreiten, die bis heute alle möglichen Ausweichmanöver versuchen. Sei es dieses intellektuelle Ausweichmanöver, dass sie sagen, oh, was ist Wahrheit, ich lasse mich nicht festlegen, man weiß es sowieso nicht genau. Sei es dieses wohlwollende Ausweichmanöver, dass sie sagen, ja, ich achte Jesus sehr, ich bin schwer beeindruckt von seiner Persönlichkeit, aber die ihm doch die Anbetung als dem Sohn Gottes verweigern. Und dann dieses naive Ausweichmanöver, dass sie sagen, tja, für mich muss er nicht sterben, ich brauche keinen, der für meine Schuld vor Gott eintritt. Es gibt nur diese beiden Gruppen, die einen, die es zugeben und die anderen, die es abstreiten. Und wer das versucht, das abzustreiten, der spielt mit seinem Leben. Er kommt vielleicht kurzfristig durch. Er kann vielleicht seinen Hals für ein paar Tage oder Jahre retten. Aber er muss am Ende scheitern. Und Pilatus ist das beste Beispiel dafür. Wie ist seine Geschichte weitergegangen? Nur circa 5 Jahre konnte er sich noch halten. Dort in Judäa. Und dann war seine Karriere sowieso vorbei, wie wir aus anderen Quellen wissen. Dann stolperte er einfach über eine andere Entscheidung. Er hatte eine Demonstration auf dem Berg Gerizim zu brutal aufgelöst. Da hatte ihm wieder das Fingerspitzengefühl gefehlt. Und wieder ging die Beschwerde nach Rom. Und das war dann endgültig das Aus, 5 Jahre danach. Kaiser Caligula verbannte ihn nach Südfrankreich. Und im Lexikon steht es dann ganz lapidar. Dort ist Pilatus 5 Jahre später gestorben. 41 nach Christus, und allerhöchstwahrscheinlich hat er Selbstmord begangen. Das war dann so ein letztes Ausweichmanöver, ein letzter Versuch, der Wirklichkeit zu entkommen und keine Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann das Ende seiner Karriere und seiner Biografie. Dieser Pilatus ist eine ganz ernste Mahnung an jeden von uns. Es bringt nichts, Gott auszuweichen. Wir gewinnen nichts. Wir gewinnen vielleicht ein bisschen Zeit. Aber wir rutschen immer tiefer rein in unser Elend. Wir meinen, wir würden etwas gewinnen und am Ende verlieren wir alles. Es gibt nur diesen einen Weg, auf dem wir uns retten können. Dass wir es zugeben, wie sehr wir den Herrn Jesus Christus brauchen. Dass wir so reden und beten, wie wir es neulich an den Passionsliedern gezeigt haben, dass sie sich die Dichter immer mit unter dieses Kreuz stellen und sagen, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen das machen wie Rembrandt in diesem berühmten Bild von der Aufrichtung des Kreuzes, wo er den Karfreitag malt. Und wenn man genau hinguckt, bei denen, die dieses Kreuz aufrichten, an dem Jesus dann hängt, dann sieht man in einem dieser Männer, die da drunter stehen, das Gesicht von Rembrandt. Und das war sein Bekenntnis. Das hat er dort hineingemalt in dieses Kreuzigungsbild. Auch ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Ich weiche nicht mehr aus. Ich gebe das zu. Und ich weiß, dass er auch mein Erlöser ist. Und nur dort gibt es wirklichen Frieden. Nur unter dem Kreuz von Karfreitag. Weil Jesus dort meine Schuld getragen hat. Und dort bin ich sicher, nur bei ihm. Amen.